zu der Einleitung eben von Marlies ist mir eingefallen, dieser Satz, du musst nicht immer wieder die gleichen Fehler machen. Es gibt so viele neue, die du machen kannst. Vielleicht entspricht das ein bisschen eher unseren Neujahrsvorsätzen. Ich habe eben gedacht, ich hätte heute eine Kamera aufstellen sollen, so vorne den Eingang gerichtet. Und dann so ein bisschen die verwirrten, erstaunten, unsicheren Gestalten oder Gesichter dann aufnehmen. Das war sehr deutlich bei euch zu sehen, bei vielen zumindest. Kommst hier rein und denkst, alles anders. Alles verändert. Neues Jahr, neues Glück oder was kommt jetzt auf mich zu? Also das soll jetzt kein Dauerzustand sein, nur so für heute hier, nur zur Beruhigung. Nächsten Sonntag könnt ihr wieder eure normalen Plätze einnehmen. Aber es ist doch merkwürdig, oder? Dass mal einmal irgendwie was anders ist und man ist gleich irgendwie so verunsichert. Gleich irgendwie denkt man, was passiert denn jetzt und will ich das überhaupt? Ich habe das einmal erlebt in einer Gemeinde, in der ich war, da hatte ich in der Bibelstunde, da waren damals so 25 Leute immer oder so, dann habe ich da Stühle umgestellt und dann kamen als erstes zwei ältere Damen rein, guckten sich das an und sagten, nee, das will ich nicht und gingen wieder. Also Veränderungen sind schon auch manchmal sehr herausfordernd. Es hat vielleicht ja auch ein bisschen mit der Jahreslosung zu tun. Wir haben, oder ihr habt sie wahrscheinlich eben auch schon gehört oder gelesen oder sonst irgendwas mitgekriegt. Wir haben es eben in der Einleitung auch mitgekriegt. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und das wollen wir heute einfach nochmal ein bisschen bedenken und darum auch einmal diese Runde hier. Ich will uns diesen Text noch einmal, nee, das nicht, da muss vorher der Text irgendwo sein, oder kommt der danach? Dann habe ich das falsch schon gemacht, danke. Wir haben es eben schon gehört, ich will uns ihn noch einmal vor Augen führen und ein bisschen im Moment noch dabei stehen bleiben. Das Bibelwort ist Vers 5. Und stammt ja hier aus dem letzten Kapitel, was heißt vorletzten Kapitel der Offenbarung. An diesem Kapitel 21 und 22 wird nochmal eben ein Blick geworfen dahin, wo man eigentlich noch nicht hingucken kann. Nämlich in etwas völlig Neues und doch irgendwie gleichzeitig Vertrautes. Ich sah so... schreibt es Johannes hier, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Das ist das Erste, was Johannes hier so beschreibt, neuer Himmel, neue Erde und damit verbunden mitten in dieser veränderten Welt, dieser neuen Erde, mitten in diesem neuen Himmel, auch das neue Jerusalem. Die kleine Randnotiz, das Meer ist nicht mehr da, das hat damit zu tun, dass vor allen Dingen für Israel das Meer immer so ein bisschen schwierig war. Das war ein gefährliches Gebiet. Israel hat ja auch nie Seefahrt betrieben oder sowas. Das war ihnen alles sehr unangenehm. Und das Meer ist immer eher verbunden mit Gefahr und Untergang und Schwierigkeiten. Darum steht hier, das Meer ist nicht mehr da. Also das alles, was Angst macht, was Schwierigkeiten bringt, wo die bösen Dinge da wohnen, das ist nicht mehr da. Also das Erste, was Johannes sieht, ist hier etwas radikal Neues. Neuer Himmel, neue Erde. Und mittendrin das neue Jerusalem. Und dieses neue Jerusalem ist jetzt makellos, rein. Da gibt's auch nichts Böses, nichts Ungewisses mehr, nichts, was den guten Willen und die schöne Gabe Gottes beschmutzen könnte. Geschmückt wie eine Braut für die Hochzeit. Die Frauen kennen das ja vielleicht, noch der alte Brauch, wenn man dann sein Hochzeitskleid anzieht, das darf der Bräutigam vorher nicht sehen und sonst irgend sowas. Und da wird ja ein großes Spektakel drum gemacht. Aber hier auch schon so ein bisschen neue, also geschmückt wie eine Braut, herrlich gemacht, makellos, ganz rein. Das ist das Erste, was Johannes hier sieht am Ende. Und dann gibt es einen Kommentar dazu, zu dem, was Johannes sieht. Und zwar ein Kommentar von Gott selbst, eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh hier, Gottes Wohnung bei den Menschen. Im Luthertext, den wir eben gehört haben, steht da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und die Hütte erinnert natürlich an die Geschichte aus der Wüstenzeit. Die Hütte Gottes, also das Zelt Gottes, in dem Gott gegenwärtig ist und präsent ist und mitten unter dem Volk ist. Und hier wird diese Vokabel und dieses Bild nochmal aufgegriffen. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, hier in dieser neueren, in der Basisbibel, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Das ist das Erste, die Erste, was wir gesehen haben, neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Und das beschreibt jetzt, wie es dazugeht, das Wesen dieser neuen Welt, dieses neuen Himmels. Nämlich die Präsenz Gottes, Gott ist da, und zwar unübersehbar und mittendrin, nicht abgesperrt oder abgegrenzt, wie sie das dann ja auch Israel vom Tempel kennt, dass da nur bestimmte hin dürfen. Nein, Gott mittendrin. Und all das, was unser Leben hier vom Tod her kennzeichnet, Trauer, Leid, Schmerz, Klage, all das kommt da nicht mehr vor. Was früher war, ist vergangen. Und dann kommt unsere Jahreslosung. Und der auf dem Thron saß, heißt es übrigens in dem Vers richtig, nicht Gott sprach, sondern der auf dem Thron saß, sagte: Ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Das ist jetzt die Zusammenfassung. Das ist das Resümee, das Fazit dieser Spruch, Vers 5. Von dem, was wir gerade gelesen haben, neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, neue Zustände, neue Welt. Und das sagt der auf dem Thron sitzt, Gott selbst: Ich mache alles neu, so ist es. Und dann kommt noch eine Handlungsanweisung. Und er fügte hinzu: Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und dann sagte er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und ich gebe es umsonst. Und wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind, mein Sohn sein. Das ist dann eine Handlungsanweisung und eine Zuspruch für die, die es dann hören. So ist unsere Jahreslosung eingebettet, dieser kleine Satz in diesen großartigen Abschnitt. Ich glaube, mit unserer Jahreslosung, Gott spricht, oder im Originaltext oder dem längeren Text in der Bibel, der auf dem Thron sitzt, oder der auf dem Thron sitzt, spricht: Siehe, ich mache alles neu. Ich glaube, es ist gut, diese Jahreslosung ganz bewusst eben auch in dem Zusammenhang zu sehen. Wenn man nur den Satz hört: Siehe, ich mache alles neu, dann könnte man ja auf die Idee kommen: Oh ja, 2026 und jetzt wird's gut. Da ist man deutlich zu kurz und deutlich, ich würde sogar fast sagen, falsch. Es geht hier um Größeres, um mehr, um Weiteres. Für mich spiegelt sich in diesem Bild tatsächlich auch eine Größe und Weite wieder. Gerade dass dieses Gebäude, diese Kirche irgendwie, die ja sehr bunt ist und viel Glanz ist, wie gesagt, in so einen Barockkirchen an jeder Ecke, wo nicht irgendwas ist, ist irgendwie Gold und sowas. Das spiegelt sich hier ja wieder und es spiegelt den Himmel ein Stück weit wieder. Und so wird unsere Wirklichkeit hier in dieser Zeit nie sein. Wir freuen uns manchmal, wenn etwas neu werden kann. Aber das, was hier der Künstler so darstellt, ist mehr. Ohne dass er es so richtig fassen kann. Vielleicht ist diese Unschärfe ja nicht Unvermögen, sondern gerade das, was der Johannesseher eben auch macht. Er versucht etwas zu beschreiben, was nur schwer zu fassen und zu beschreiben ist, weil es so weit über unsere Wirklichkeit hinausgeht. Das, was mit diesen Menschen hier passiert, man ahnt es. Sie sind in Bewegung, sie sind lebendig und es ist sehr bunt. Kein Schwarz-Weiß hier, kein mittelmäßiges Grau, sondern eine sehr bunte Gemeinde, sag ich mal, hier in einer sehr bunten Welt. Und Welt und Gemeinde und Menschen, die korrespondieren, das passt alles zusammen. Das ist kein Widerspruch. Die Buntheit des Himmels spiegelt sich eben auch in der Buntheit der Gemeinde und der Menschen wieder. Ohne dass man so ganz genau sagen kann oder Künstler ganz genau sagen kann, was ist es denn eigentlich und wie ist es denn eigentlich. Also ich glaube, dieses Unscharfe ist ganz bewusst so auch als Aussage hier. Wir haben eben gelesen in dem Text, die Hütte Gottes oder die Wohnung Gottes bei den Menschen. Als Kirche sagen wir heute, Gott ist da, oder Marlies hat sogar gesagt am Anfang, Gott ist da, wo sein Wort gelesen wird, wo gebetet wird, wo wir Abendmahl miteinander feiern. Da ist Gott gegenwärtig. Und da ist das Bild einer Kirche, glaube ich, ein schönes Bild dafür, dass Gottes Wohnung da ist und Menschen dahin kommen, wo er ist. Und zwar nicht mehr getrennt, hier die Kirche oder hier die Welt und da oben der Himmel, sondern es gibt keine Grenze mehr. Himmel und Welt und Erde verschmelzen hier miteinander und sind eins und spiegeln sich gegenseitig wieder. Gott wohnt mitten in seiner neuen Welt, in seinem neuen Himmel. Und es gibt keine Trennung mehr zwischen uns und ihm. Vorne ist, also mit dem Blick jetzt in diese Kirche hinein, hinten hin, nach hinten, da ist natürlich jetzt eher so der Altar, also wahrscheinlich eher katholisch hier. Und da ist, hat das jemand gesagt, Thron oder irgendwie sowas? Feuer war da. Das wirkt tatsächlich so, da ist ein Glanz, der auch kaum schwer zu beschreiben ist. Davon geht etwas aus, ohne dass man so richtig sagen kann, was es denn eigentlich ist. Man ahnt es. Das ist vielleicht mehr als der Altar, es ist auch sowas wie ein Thronsitz. Auch hier wieder Gott mitten unter uns. Soweit vielleicht mal ein paar Ideen und Gedanken zu diesem Bild. Ich gucke ja vorher immer, was wähle ich denn aus für dieses Jahr, und das war nicht meine erste Wahl. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gedacht, oh, da steckt ja so unglaublich viel drin. Eins muss ich noch sagen, ich habe in unserer Gruppe gefragt, möchtest du da sein, dabei sein? Wie geht euch das? Da haben einige gesagt, nee. Das hat mich selber überrascht, weil ich denke, ja, hier wäre ich auch gern dabei. Aber so ist das ja. Und es hat vielleicht eben auch damit zu tun, was wir selber beobachtet haben. Man kommt mit einmal in eine Situation rein, die einen völlig überfordern kann. Und die so unklar ist und so irgendwie so anders, dass sie mich auch in einer Art und Weise bedrängt und herausfordert, selbst wo ich denke, es könnte was sein, dass ich sage, nee, das ist mir aber zu viel und zu ungewiss, zu unklar, und ich wüsste gar nicht, wo ich da sein könnte. Das will ich gleich in der Kurzpredigt dann auch nochmal aufgreifen. Vielleicht finden wir ja einen Platz hierfür, dass uns das Jahr dann begleitet. Ein paar kurze Gedanken noch. Ich will gleich sagen, das ist nur ein Gedankenanstoß. Ich habe mich dieses Jahr sehr schwer getan mit dieser Losung, wobei ich sie aufs erste Hören ganz toll finde. Aber als ich jetzt gedacht habe, ich muss euch was erzählen, habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt eigentlich? War nicht so ganz einfach. Und ich glaube, es wird im Laufe des Jahres immer noch mal wieder etwas dazu geben. Wir sind manchmal ja ein bisschen komisch. Wir leben so, als hätten wir unendlich Zeit und gleichzeitig so, als wäre morgen sowieso schon alles vorbei. Es liegt gerade der Silvestertag und das Fest am Abend hinter uns. Ich weiß nicht, wie ihr es verbracht habt. Aber das war für mich jetzt auch nochmal so ein Bild dafür, dass Menschen irgendwie das Neue feiern, hinübergehen in ein neues Jahr, selbst wenn es jetzt nüchtern betrachtet ja nur eine Zahl ist. Aber gleichzeitig wird ein Riesenaufwand betrieben, das Alte irgendwie hinter sich zu lassen und das Neue einzuläuten. Für viele Menschen ist das sehr wichtig, jetzt dann irgendwie zu böllern, zu feiern und sonst irgendwas zu machen, große Fete zu haben. Ich traf einen Kollegen jetzt von der Tafel, der auch gefeiert hatte und sagte, ich durfte auch nicht mehr Auto fahren und so, und ich war so und sonst, ihr wisst, was ich meine. Das war ihnen irgendwie wichtig, ein großes Fest zu machen für einen Neuanfang. Also das Alte lässt man hinter sich. Ist dann aber gleichzeitig so konzentriert auf diesen Moment, dass man so tut, als hinge von diesem Moment alles ab. Jetzt muss was ganz Neues, was Besonderes passieren, aber jetzt, denn morgen, wer weiß, was morgen ist. Und in beiden Erfahrungen steckt ja auch ganz viel drin. In diesen Erfahrungen davon, dass wir manchmal denken, ach, ich habe ja noch so viel Gelegenheiten und so viel Zeit. Vor allen Dingen die Jüngeren. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter geworden und versuche manchmal noch irgendwie klar zu kriegen, wie war denn das eigentlich, als ich 20 war oder 25? Weiß nicht, ob ihr da noch eine Ahnung von habt, wenn ihr schon deutlich drüber hinaus seid. So dieses Gefühl, das ist mir schon manchmal ein bisschen weit weg, so dieses, das Leben fängt ja jetzt erst richtig an und es kommt ja noch so viel und ich habe noch so viele Möglichkeiten und so. Beim Älterwerden oder sonst, dann hat man vielleicht hin und wieder eher den Eindruck, ganz viel ist nicht mehr, morgen ist alles vorbei. Also dieses Gefühl zwischen, ich habe noch so viele Möglichkeiten und es hat doch keinen Sinn. Denn alle Möglichkeiten, die ich hatte, habe ich schon längst ausgeschöpft und so ganz viel aber rausgekommen ist nicht. Und dann kommt diese Jahreslosung. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Auf den ersten Blick mag das so ein bisschen klingen wie dieser Reset-Knopf, den viele Geräte haben. Die Computermenschen wissen, was das ist. Wenn das ganze Ding mal abgestürzt ist und nichts mehr geht, dann drückt man so einen verborgenen Knopf. Manchmal beim Handy muss man da so rumfriemeln und dann irgendwie so einen kleinen Draht da reinkriegen und dann draufdrücken. Und dann wird das ganze System wieder auf das Alte zurückgesetzt und man kann neu da wieder mit anfangen. Auf den ersten Blick sieht die Jahreslosung aus wie so ein Reset-Knopf. Einmal drücken und dann wird schon wieder, kann man wieder neu beginnen. Neu. Nicht ein bisschen besser. Nicht, wir optimieren das mal. sondern neu. Das klingt nach einer perfekten Welt. Das klingt nach Frieden ohne Fußnoten. Nach Gerechtigkeit ohne Ausnahmefälle. Nach Politik ohne Zynismus. Oder nach Social Media ohne Hass. Das schwingt mit in der Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Aber genau da wird es vielleicht auch ein bisschen kompliziert, und das haben einige von uns ja auch gespürt heute hier bei uns, weil neu zwar irgendwie auch verheißungsvoll klingt, aber für einige von uns oder vielleicht unterschwellig auch immer ein bisschen bedrohlich. Denn neu heißt ja auch Gewohnheiten wackeln. Sicherheiten lösen sich auf, das haben wir gespürt, als wir hier reinkamen. Ich weiß nicht, wo muss ich mich jetzt hinsetzen? Wer sitzt heute neben mir? Also das ist so ein kleiner Eindruck, aber so ist das beim Neuen manchmal. Und ganz ehrlich, wir hängen doch oft auch an unseren Routinen, oder? Selbst wenn sie uns kaputt machen. Wir kennen das Chaos, wir kennen den Ärger und wir kennen unsere Ausreden, wenn es um neu geht, um Veränderungen, um etwas, was bisher unseren Horizont, unsere Möglichkeiten übersteigt. Eine perfekte Welt, sie wäre wahrscheinlich schön, aber dazu gehört auch, dass sie Dinge öffnet und Räume öffnet und in uns etwas öffnet, was bisher nicht so deutlich wird, was bisher nicht so erkennbar ist. Dann kann man sich nicht mehr hinter "so bin ich halt" verstecken. Wie sähe sie aus, diese perfekte Welt? Das Bild zeigt uns Leben, Bewegung, keine Steifheit. Zeigt uns, dass sich Gott und die Erde, der Himmel und die Erde begegnen und irgendwie mit einmal zueinander gehören, ohne Trennung. Aber diese perfekte Welt ist wohl sicherlich nicht so etwas wie eine Hochglanzwerbung mit glücklichen Menschen, und die glücklichen Menschen haben heute immer ein Latte Macchiato in der Hand. Eher wie eine Welt, in der niemand mehr Angst haben muss. Keine Angst mehr. Das wäre was. Morgens aufstehen und sagen, ich freue mich. Aus so einem Haus gehen und sagen, wunderbar, ich kann was entdecken. Und ich muss nicht zusammenzucken, wenn irgend mir einer entgegenkommt. Wie war das mit der Diskussion im letzten Jahr von den auf den Straßen gehen, wie hieß das, was Merz gesagt hat da, und dass er wieder gespiegelt hat, dass natürlich viele Menschen auch sehr verunsichert sind, wenn sie ihren gesicherten Raum verlassen. Wie wäre das? Keine Angst mehr. Eine neue Welt, in der Kinder nicht lernen, dass sowieso alles begrenzt ist und dass es eh alles schwierig wird und dass sie kein Geld mehr haben, sondern nur noch für die Alten sorgen müssen. Wie wäre das, eine neue Welt, in der man gar nicht mehr weiß, Krieg zu buchstabieren? In der Geld nicht entscheidet, wer gesund wird. In der Menschen, die anders sind, nicht irgendwie am Rande stehen, sondern ganz selbstverständlich dazugehören. In der Zugehörigkeit kein exklusiver Club ist, sondern ein offenes Haus, wie hier, wo man reinkommt und alle irgendwie dabei sind, auf geheimnisvolle Weise. Würde das klappen, Nicht, wenn neu nur bedeutet, alles wird anders, aber wir bleiben, wie wir sind. Dann hätten wir bloß eine schöne Kulisse mit den immer gleichen Zutaten. Die Bibel zeichnet keine neue Welt, in der uns Gott quasi so wie Spielfiguren umstellt und dann läuft alles automatisch. Die Jahreslosung und hier Offenbarung 21, dieses ganze Bild, was hier erzählt wird, ist eben kein Update, das das alte Betriebssystem ein bisschen aufbessert, in der erkennbare Fehler ein bisschen verändert und ausgemerzt werden. Gott selbst, ja, zeichnet uns hier ein Bild, in der nicht einfach nur Symptome verschwinden, sondern die Ursachen für alles Verkehrte. Nicht nur weniger Tränen, sondern ein Ende dessen, was überhaupt Tränen hervorruft. Das ist die neue Welt Gottes. Das möchte Gott. Aber eben anders, als wir es oft gerne hätten. Gott verspricht nicht, ich mache alles neu, damit ihr jetzt endlich in Ruhe und Frieden leben könnt. Gott verspricht, ich mache alles neu, weil diese Welt im Kern nicht zum Zerbrechen gedacht war. Weil Menschen nicht für Hass, Angst und Erniedrigung gemacht sind. Weil Liebe und Empathie und Zuwendung kein nettes Extra sind, sondern das Grundbetriebssystem. Wir warten noch darauf. Und das Warten ist manchmal unglaublich schwer. Wir leben mit der Hoffnung. Wir leben mit Bildern, die etwas anzeigen. Wir machen kleine Erfahrungen des Neuen. Aber wir wissen zugleich, es ist noch nicht so. Wir leben in dieser Zwischenwelt und haben Erfahrungen, die uns tief durchdringen mit einer alten Welt und haben Erfahrungen mit Gott, die uns aufzeigen, oh ja, es kommt schon etwas. Alles neu heißt aber eben nun nicht, wir warten auf den großen Knall vom Himmel, sondern es heißt auf jeden Fall auch, wir üben schon mal. Wir leben so, als wäre das Neue schon da. Als wäre das Neue, dieser neue Morgen real. Und das heißt, wir geben der Angst nicht mehr das letzte Wort. Wir machen Raum für Menschen, die auch dazugehören, auch unter uns, selbst wenn sie sonst keinen Platz haben. Wir hören hin, wo wir sonst urteilen. Wo wir setzen Grenzen, wo das Alte Überhand nehmen will. Und wir lassen uns von diesem Neuen, das Gott schon im Angriff nimmt, stören, auch wenn es unbequem ist. Leben, als hätte der neue Morgen schon begonnen. Das ist das eigentliche Motto, das hinter diesen ganzen Bildern steckt. Nicht nur, wir warten, bis Gott es irgendwann mal macht, das auch. Und auch nicht wir machen das jetzt, sondern Gott ist ganz allein hier der Handelnde. Unser Handeln bewegt sich immer nur in dem Alten. Das können wir gar nicht, das Neue. Aber wir sind schon in dieses Neue ein Stück hineinversetzt durch Gott selbst und durch seine Kraft in uns, durch den Heiligen Geist. Leben, als hätte das Morgen schon begonnen. Heute haben wir den 4. Januar, also noch 361 Tage dieses Jahres. Und ob das so ein Motto sein könnte, morgens aufstehen und sagen, das Neue hat schon begonnen. Und so will ich heute denken. So will ich heute fühlen. So will ich heute Menschen begegnen. So will ich heute Urteile fällen. So will ich mich heute bewegen, leben, als hätte der neue Morgen schon begonnen. Am Ende bleibt eben dieser Satz wie ein Licht in der Dämmerung. Siehe, ich mache alles neu. Eben nicht als Flucht aus der Welt, sondern als Gegenrede zu allem, was uns zwingen will. Es ist ja so, wie es ist. Und es wird sich nie was ändern. Und es guck, dass du das Beste heute rauskriegst, aber sonst ist gut. Wer das ernst nimmt, lebt nicht so, als gäbe es keinen Morgen, diesen Satz, sondern so, als hätte das Morgen schon angefangen. Leben, als hätte der Morgen schon begonnen. Siehe, ich mache alles neu. Amen.